SWR aktuell. Mondial.
Bei uns im Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig, kontrovers und aufregend machen.
Sie hat gefragt, wo sie kessen taki.
Aber ich habe gesagt, wo sie wing sempre ki.
Was ich eben verstanden habe, das heißt, willst du dich nicht zu uns hersetzen?
Und es war wirklich so, dass er ist plötzlich gesessen auf einem Tisch und ich habe nicht verstanden. Was ist das? Warum sitzt er da?
Jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern telefoniert habe und die gefragt haben, wo bist du? Und ich gesagt habe, ich bin noch in Rio. Und sie gesagt haben, echt immer noch in Rio?
Ich glaube schon, dass man uns diese Mut machen und die erste Schritt.
Wissen Sie, wir sind hier in Deutschland.
Ja.
Und ich habe ihn dann zur Rede gestellt.
Und ich war stinksauer. Ich habe gesagt, stimmt, wir sind in Deutschland. Wenn wir in Brasilien wären, sie würde nicht so mit mir reden. Ich glaube zurzeit, wir haben unser Haus und unser Haus ist unser Heim. Das ist ganz uns wichtig.
Und ich glaube, so diese emotionale Ebene, da fällt es mir einfacher, im Portugiesischen zu sein.
Heute geht es bei uns um die Liebe und um Partner, die aus zwei verschiedenen Ländern kommen. Ich heiße Susanne Babila.
Und ich bin Sophie Rebmann. Ja, und manchmal ist die Liebe so stark, dass sie nicht nur über Länder hinweg, sondern auch über Kontinente hinweg hält. So ist das auch im Fall unserer Gäste von Renata Gummide-Hank und Jochen Hank.
Hallo Renata. Hallo Jochen.
Hallo.
Renata, du bist ja in Brasilien geboren. Und
ja.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, natürlich. Ich bin 52. Ich bin in Brasilien geboren, in São Paulo. Dann habe ich in Südbrasilien gelebt und dann Venezuela und dann Rio de Janeiro. Und in Rio de Janeiro habe ich eigentlich meistens meines Lebens verbracht. Und da ist, wo ich Jochen kennengelernt habe.
Und Jochen, du kommst aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Horb, das ist in Baden-Württemberg, in Schwaben. Da bist du aufgewachsen, hast Musik studiert und arbeitest jetzt als Lehrer in Freiburg.
Ja, genau.
Darf ich auch nach deinem Alter fragen?
Ja, ich werde dieses Jahr 50.
Wir wollen euch zum Anfang, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, euch ein paar Fragen stellen, auf die ihr einfach am besten möglichst kurz und schnell antwortet.
Ja, und ich leg mal los. Renata,
ja.
Wenn du dich entscheiden müsstest für ein Essen, da steht vor dir die Feijoada, also das brasilianische Nationalgericht. Das ist ja im Grunde ein Bohneneintopf mit Fleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch, nur für alle, die es nicht wissen. Oder auf dem anderen Teller sind schwäbische Maultaschen. Was würdest du wählen?
Ja, hier auf jeden Fall Feijoada. Aber wie gesagt, auch immer zu Jochen, alle, die in von Brasilien hier kommen, müssen Maultaschen probieren. Weil ich liebe Maultaschen.
Und Jochen, welche drei Dinge liebst du an Brasilien?
Also, keine Frage natürlich. Renata ist die Nummer eins, die einem einfällt und so. Also Musik auf jeden Fall und die Herzlichkeit der Menschen, das ist schon auch besonders dort.
Renata, du hast ja Jochen in Rio de Janeiro kennengelernt.
Mhm.
Und es gibt ja auch sehr viele attraktive Brasilianer und jetzt kommt da ein Schwabe und für den entscheidest du dich. Was hat denn Jochen, was macht denn die Schwaben so attraktiv?
Ich kann nicht sagen, die Schwaben. Ich glaube, was macht Jochen so attraktiv? Ja, Jochen ist wirklich ziemlich besonders. Er konnte schon Portugiesisch, er war schon mit dem brasilianischen Musik in Verbindung. Es ist nicht nur das, er ist als Mensch wirklich ein wunderbarer Mensch, ein offener Mensch. Und er ist herzlich und witzig gleichzeitig. So, ja, eigentlich war Jochen.
Schön, das mal zu hören.
Und jetzt eine Frage an euch beide. Was war der schönste Moment in eurem Leben bisher?
Ich glaube, ich kann nicht sagen, ein schöner Moment. Es war wirklich, als wir uns wirklich verliebt waren, dieser Anfang war wirklich unglaublich schön. Unsere Hochzeit war wahnsinnig schön.
Wo habt ihr denn geheiratet?
Wir haben in dem kleinen Dorf, wo Jochen aufgewachsen ist, in Mühringen geheiratet.
Also nicht in Rio?
Nee, es war eine Entscheidung. Ich glaube, es war so, dass ich habe gedacht, meine Mutter konnte kommen und ich war schon hier. Und dann und die Eltern von Jochen waren froh, dass ich konnten auch eine Hochzeit hier zelebrieren. So, wir haben hier gemacht.
Jetzt sind wir ja schon bei der Hochzeit, aber wir wollen noch wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Das war in Rio, das weiß ich. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch beide kennengelernt habt?
Also da gibt es zwei Versionen. Weil je nachdem, wer das erzählt, die Version, ist das so in einem entscheidenden Punkt ein bisschen anders. Da gab es ein kleines Missverständnis, aufgrund dessen wir uns kennengelernt haben oder was so im Zentrum stand. Also ich habe ein Auslandssemester gemacht gehabt in Brasilien und hatte in meiner Abschlussarbeit über interkulturelle Erziehung und Musik mit einer Gruppe in einer Favela zu tun, die mit Musik und Kultur, Capoeira, Percussion und Tanz im Prinzip Kindern eine Alternative bieten zu dem Drogenhandel.
Stichwort Capoeira nur kurz für unsere Hörer, was ist denn das?
Capoeira ist so ein stilisierter Kampftanz, also das ist die Wurzel eigentlich der Capoeira ist von der afro-brasilianischen Kultur aus dem Nordosten, was heute so eine Art Kampfsport oder Tanz gemacht wird.
Das ist auch ein bisschen die Geschichte, ja. War auch so, dass sie durfte eigentlich natürlich nicht kämpfen, die Sklaven. So, sie haben so Art eine Tanz gemacht, damit man nicht wirklich merkt, dass es ein Kampf war.
Mhm. Ah, interessant.
Weil diese Capoeira hat es. Und es gibt verschiedene.
Und wenn jemand kam, konnte man sagen, wir tanzen ja nur.
Ja.
Aber jetzt zurück. Du hast in der Favela gearbeitet.
Genau. Dann hatte ich letztlich dann einen Austausch mit dieser Gruppe organisiert und es war bei der WM 98 und hat dann eigentlich, als das alles vorbei war, gedacht, okay, ich habe die ganzen Kontakte, ich kenne die Leute, hatte eine Beziehung gehabt in Brasilien und hat gedacht, bevor ich jetzt in den Schuldienst gehe, ich gehe noch einmal nach Brasilien. Das war dann kurz vor meinem Referendariat, um nochmal mich von dem Land zu verabschieden, praktisch. Und ja. Bin nach Brasilien, habe 6 Wochen dann dort bei einem Freund gewohnt, war in Rio. Und gleich in der ersten Woche hat er gesagt, du, hast du Lust? Wir gehen nächste Woche, da spielt eine Freundin von mir in einem Stadtviertel, Baja heißt es, eine kleine Musikkneipe praktisch. Und saß dann dort und habe auf die Bühne geguckt und zwischen mir und Bühne saß Renata. Und dann haben sich so die Blicke gekreuzt und irgendwann habe ich gedacht, ich spreche vielleicht die Renata an und bin dann doch eher ein bisschen schüchtern und bin auf die Toilette und kam zurück von der Toilette und habe so überlegt, was könnte ich sagen. Und Renata saß mit ihrer Schwester, das wusste ich aber damals nicht, am Tisch und sie hatten was gegessen. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ist das Fisch, was ihr da esst?
Und ganz einfallsreich.
Das war vielleicht jetzt, genau. Und Renata sagt, nein. Und ich so, okay, alles klar. Bin dann meinen Platz wieder zurückgegangen. Und Renata hat so gedacht, vielleicht war das jetzt doch ein bisschen eine schroffe Antwort.
Ja, und dann habe ich wirklich überlegt, okay, er hat schon die Anfang gemacht. So, ich habe gesagt, okay, dann soll ich doch etwas fragen. Und dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich einfach eine Frage gestellt.
Und sie hat gefragt, oder ich habe zumindest verstanden, você quer sentar aqui?
Aber ich habe gesagt, você vem sempre aqui.
Also hört sich ja fast gleich an. Nur das eine, was ich eben verstanden habe, das heißt, willst du dich nicht zu uns hersetzen?
Aber...
Und was ich dann auch gemacht habe.
Aber das war nicht, was sie gesagt habe. Ich habe gefragt, ob du kommst oft hier.
Und eigentlich hatte sie eben gesagt, bist du öfters hier?
Und es war wirklich so, dass er ist plötzlich gesessen auf einem Tisch und ich habe nicht verstanden. Ich gucke meine Schwester an und sage, was ist das? Warum sitzt ihr da? Aber wir waren höflich. Wir haben dann angefangen zu reden und dann sagt er zu mir, ja, ich bin Lehrer. Sagt er, nein, bitte, nein, Lehrer, meine Mutter ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrer. Ich habe genug von Lehrer. Aber dann sagt er, ja, ich studiere Musikwissenschaft und da schaut meine Schwester und sagt, sie singt. Und da haben wir uns unsere erste Verbindung. Aber es war wirklich durch ein Missverständnis, dass wir uns wirklich kennengelernt haben.
Aber der Funken ist schon übergesprungen, oder? Am Tisch.
Der Funken, der ist da sehr schnell übergesprungen, ja.
Das war das.
Ja, wobei, wie gesagt, Renata hatte so ein bisschen play the cool. Ja, ich lasse mir das nicht anmerken, dass ich eventuell auch interessiert bin. Und eigentlich hatte eher dann ihre Schwester, hatte sie verraten. Und als ich gesagt habe, ich studiere Musik und mach Musik. Und dann hat ihre Schwester gesagt, ja, du, hey, das passt doch super. Und Renata eher dann so, pst, nicht so laut.
Sie hat so ein bisschen nachgeholfen, aber hat im Grunde was Entscheidendes gleich erkannt, ne? Dass die Musik doch sehr verbindend sein kann.
Ja, absolut. Ja.
Auf jeden Fall. Mhm.
Wie habt ihr es denn dann gemacht? Also ihr habt euch kennengelernt und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann warst du, Jochen, noch ein bisschen in Rio, warst aber eigentlich eher so am Abschied nehmen und dann eine tolle Begegnung mit einer tollen Frau. Wie habt ihr es ihr denn gemacht? Fernbeziehung? Oder du bist dann zurück nach Schwaben? Oder wie habt ihr denn das gemacht dann?
Ja, schon. Also wir hatten, muss man sagen, beide eigentlich auch schon Fernbeziehungen hinter uns. Von dem her sind wir da nicht ganz unbedarft rein. Ja. Und also auch mit allen Schwierigkeiten, die so eine Fernbedienung eigentlich hat. Und von dem her war das uns schon klar, so diese 4 Wochen, die wir dann gemeinsam hatten. Eigentlich wollte ich noch in Brasilien rumreisen. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern telefoniert habe und die gefragt haben, wo bist du? Und ich gesagt habe, ich bin noch in Rio. Und sie gesagt haben, echt immer noch in Rio? Du wolltest doch noch rumreisen. Dann war ihnen auch klar, so, da gab es vielleicht einen Grund, dann auch, dass ich war. Aber eben irgendwann ist diese Zeit dann vorbei. Und also ich war dann auch nochmal drüben. Renata war dann hier. Natürlich der Kontakt über E-Mail gab es damals schon, Telefon auch, bisschen teurer als heute war ja, das noch.
Es war deutlich kompliziert. Und wir waren auch nicht, wie gesagt, wir waren auch nicht begeistert von der Idee, einfach eine Fanbeziehung zu haben. Und doch, es war so stark, dass wir, dann bin ich gekommen, dann in Osten bin ich hier, aber ich war nur 2 Wochen. Und dann war Jochen dann nach Brasilien, auch dann im August in die Ferien. Aber es war dieses Stück für Stück einfach bauen und schauen und kennenlernen. Aber
und es war natürlich, also logisch klar, sind es immer Ausnahmesituationen. Also man erlebt nicht den Alltag zusammen. Und dann war tatsächlich Renata, das war dann schon 2001, im Januar für 6 Wochen oder so war das, ja? Ne? Warst du da? Da hatte ich damals Referendariat dann auch angefangen hier. Und das war so ein bisschen, sage ich mal, so ein Alltagstest. Also schon, wo wir gesagt haben, gut, es ist jetzt kein Urlaub, weil eben ich auch dann mittendrin war im Referendariat, sondern einfach ein bisschen Alltag, den man zusammen hat. Und eigentlich dann anschließend irgendwann war so der Moment, eben im März 2001, wo ich für mich gesagt habe, also ich habe es meinen Eltern damals so gesagt, wenn so eine Frau wie die Renata, wenn wir die kennenlernen, die lässt man nicht wieder gehen. Ja. Und genau. Ja.
Aber wir haben jetzt was so. Wir haben
und habe dann eben gesagt, du, ich, also eine Liebeserklärung und um ihre Hand angehalten.
Ja, genau. Per Telefon.
Ja. Per Telefon, ja. Ja.
Gesungen.
Also wie gesagt, eben per Telefon so kurz vorbeigehen oder den Hubschrauber rüberschicken und die Rosen regnen lassen. Da hat dann das Geld nicht gereicht, dann war es eben doch das Telefon. Und genau, also es gibt da wunderschöne brasilianische romantische Lieder, ein bisschen kitschig. Und ich habe ihr die Liebeserklärung gesungen.
Ja,
und
aber er hat nicht diese klassische Schöne oder Bossa Nova gesungen.
Und das Stück ist sehr kitschig und es sagt eben Mond, geh und erleuchte ihre Gedanken und sag ihr, dass ich ohne sie nicht leben kann. So ähnlich klang das dann. Lua vai, ilumina os pensamentos dela. Fala para ela que sem ela não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Genau, also ohne sie zu leben, das ist die größte Strafe, die ich habe.
Und wir, aber das ist die Sache, diese Lieder, solche Lieder, die ich nicht gern höre. Es war einfach so ein Witz, aber auch eine Liebeserklärung. Und das ist ungefähr, wie wir sind auch.
Ja, also dass es nicht allzu kitschig wird, aber dass es trotzdem schön ist und eine romantische Geste praktisch.
Ja,
es war
auch.
Und Renata, wie war das dann für dich? Hast du dann sofort gesagt, ja?
Ja, ich habe sofort gesagt, ja. Wir haben wirklich überlegt, zusammen zu wohnen, aber es war auch diese rechtliche Seite, wie soll ich in Deutschland umziehen? Und dann haben wir zuerst überlegt, was machen wir, heiraten oder nicht? Und dann war die Entscheidung eigentlich im März zu heiraten. Aber ich war natürlich ziemlich unsicher. Und als ich meine Mutter erzählt und meine Schwester, es war auch schwierig, weil es ist so, dass, wie gesagt, meine ganze Familie wohnt in São Paulo, auch Cousin und Cousine. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 war. So, es gab in Rio de Janeiro nur meine Mutter und meine Schwester. Und meine Schwester war gerade getrennt von ihrem Mann. So, sie war viel mit mir unterwegs und meine Mutter auch. So, wir waren ziemlich uns drei. Und plötzlich sage ich, ja, ich ziehe nach Deutschland um. Und da hat meine Mutter gesagt, das glaubt das nicht. Und meine Schwester fängt zu weinen und ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe ein Bier trinken, ich komme wieder.
Du hast es ja schon gesagt, das ist ja nicht einfach zu sagen, ich folge dem anderen, oder?
Nee, ich glaube, es ist nicht einfach, aber es gibt kein wirklich Rezept. Man kann, wenn man zu viel überlegt, denn man geht nicht. Ich glaube schon, dass man muss diesen Mut machen und die erste Schritt. Und ich muss auch sagen, der Jochen ist wert. Weil es ist viel in unserer Beziehung, die wirklich fließen und fließen seit 20 Jahren. Und das ist etwas, das ich würde, wie der Jochen gesagt hat, es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen, ja, ich habe gesagt, ja. Und es war auch so, dass viele Freundinnen in Brasilien haben gesagt, sie kommen nach einem Jahr wieder. Deutschland, Renate, das passt überhaupt nicht. Und ja, bin 2001 bin ich da.
20 Jahre bist du jetzt da.
Ja.
Mm-hmm. Aber Renata, wenn du dich zurückerinnerst, wie war denn dein erster Tag des Ankommens?
Ich bin nach Deutschland gekommen zum Heiraten an meinem Geburtstag. Und es war Aufregung und es war Angst und es war alles Mögliche. Und es hat sofort angefangen mit der Vorbereitung von unserer Hochzeit. Und das haben wirklich die Eltern, Jochens Eltern, haben das übernommen und hat gesagt, lass, wir helfen euch. Weil ich war total, was soll ich jetzt anfangen? Wie machen wir das? Wie ist es eigentlich? Und da hat wirklich seine Familie mich einfach genommen und gesagt, schau mal, wir helfen dir.
Und also wir hatten den Termin für die Hochzeit, war dann am 28. Juli. Und wie gesagt, Geburtstag hat Renata am 6. Juni, also da waren dann noch 6 Wochen Zeit. Und so. Und es war dann wirklich so relativ schnell, als wir dann zum ersten Mal zu meinen Eltern gegangen sind. Und meine Mutter ist da doch sehr so strukturiert und die schwäbische Seele ein bisschen. Und dann saßen wir da und weiß ich nur, hat sie ein weißes Papier genommen und dann erstmal so aufgeschrieben. An was müssen wir noch alles denken für die Hochzeit?
Aber das ist, es ist eine schwäbische Mama, das ist wirklich so, aber toll. Sie ist total strukturiert und sie liebt einfach die ganze Familie. Und das muss ich auch sagen, Jochens Familie, es ist so, ich bin Brasilianerin, die Frau von Jochens Bruder ist aus Argentinien und der Ex-Mann von Jochens Schwester ist aus Frankreich. Und sind diese Paar, die Jochens Eltern, sie wohnen in dieser kleinen Stadt neben Horb und plötzlich haben sie die Welt einfach in ihrem Haus.
Ein Dorf, also... Sie kommen aus 2 Dörfern, die 3 Kilometer entfernt sind. Und meine Mutter aus Wiesenstetten nennt sich das Dorf, ein ganz kleines Dorf. Und mein Papa aus Müringen. Und meine Mutter sagt bis heute, ich bin in Müringen nicht zu Hause. Eigentlich bin ich in Wiesenstetten zu Hause. Das ist 3 Kilometer weiter. Also eigentlich, wo die Welt noch ganz klein ist, sage ich mal, und die Kinder, also alle 3, da doch jetzt mittlerweile sehr international sind. Meine Eltern haben im Haus ihrer Eltern nebendran, kümmern sie sich ganz viel um eine Flüchtlingsfamilie, wo sie ja. Also wirklich mittlerweile ganz international sind und offen.
Ja, die Kinder sagen Oma zu ihr auch.
Das heißt, da war ganz viel Offenheit da, dir gegenüber, Renata, in der Familie.
Ja, viel, viel offen.
Wie hat denn das so das breitere Umfeld reagiert, auch über die Monate hinweg? Kannst du dich daran erinnern, dass es da irgendwie, was für Erfahrungen hast du gemacht im Alltag? Es gibt ja immer wieder so Vorurteile von Menschen, die dann sagen, na, da hast du aber Glück gehabt, dass du jetzt in Deutschland bist. Hast du sowas zum Beispiel auch erlebt?
Ja, das habe ich auch. Natürlich, es ist Vorurteil passiert immer. Aber ich sage immer, es ist so, dass Vorurteile passiert immer, nur es passiert überall. Ich finde nicht, dass es etwas, dass man sagt, auch es ist in Deutschland natürlich, weil ich in Deutschland bin, aber ich habe natürlich das erlebt mit unseren Nachbarn einmal. Es war, die hatten ein Problem, dass ich hatte meinen Absatz, weil ich war mit Schuhe und ein bisschen Absatz und ich wollte eigentlich die Mühlen runterbringen und als ich komme, die Absatz hat einfach die Treppe, es war laut für die und die sind gekommen und haben sich beschwert und dann haben sie zu mir gesagt, ja, wissen Sie, hier ist Deutschland.
Ja. Wissen Sie, wir sind hier in Deutschland.
Ja.
Genau, also ein Mehrfamilienhaus und ich habe ihn dann zur Rede gestellt auch und gesagt, was wollen Sie jetzt eigentlich damit sagen? Ja, was soll denn das jetzt eigentlich heißen, wir? Wir sind hier in Deutschland. Dann hat er sich rausgeredet, nein, wollte gar nichts damit sagen.
Ja, und ich war stinksauer. Ich habe gesagt, stimmt, wir sind in Deutschland. Wenn wir in Brasilien wären, sie würde nicht so mit mir reden. Aber für mich ist es, Vorurteil kommt immer wieder. Es kommt auch, Brasilianer bedeutet zum Beispiel, dass ich habe gesagt, ich bin Psychologin. Jemand hat gesagt, ja, du bist Psychologin, aber du konntest auch Samba unterrichten. Es ist, diese Klischees kommen immer wieder. Aber sie kommen auch immer wieder, wie gesagt, in Brasilien auch. Ich komme von einer Mittelhochschicht. Es war mir überhaupt nicht wahr, zum Beispiel, dass in meiner Uni waren nur 2 schwarze Frauen in die ganze Psychologieabteilung. Oder der Jochen, der kommt, das Deutsche, er ist gut angesehen. Aber die ganze afrikanische Kultur, die in Brasilien ist und die prägt Brasilien und dass man überhaupt nicht wahrnimmt als etwas Wichtiges und wertvoll, dann man muss auch sehen, dass in meinem eigenen Land gibt es viel Vorurteile.
Wenn Renata so schildert, das sind ja doch verletzende Erfahrungen, die man dann auch macht im Alltag. Ja? Und als Partner ist man da doch manchmal auch ein bisschen hilflos. Oder wie konntest du da Renata unterstützen? Also ich weiß nur, mein Mann war Kameruner, zum Beispiel in unserem Haus, ja, da wurde mal eingebrochen in den Keller und dann kamen die natürlich zu uns hoch und haben sofort meinen Mann gefragt, der Chemie studiert hat, Student war und perfekt Deutsch gesprochen hat, ob er das war, ja. Und für mich war das eine ganz schwierige Situation, weil auf der einen Seite war ich emotional extrem angefasst, ja. Ich fand mich da oft, muss ich sagen, sehr, sehr ohnmächtig. Ich weiß nicht, wie geht's dir da dabei, Jochen?
Ja, sind tatsächlich, also sind solche Situationen, wie ich das vorher gesagt habe, mit dem Nachbarn, die finde ich relativ klar sind. Also wo man, finde ich, auch klar sich positionieren kann und eigentlich diese Vorurteile, sage ich mal, vielleicht offen auf der Hand liegen und man vielleicht auch jemand verteidigen kann. Ich habe ganz ehrlich eigentlich so ein Stück weit einen Lernprozess auch hinter mir, wo ich, also es gab auch Situationen, wenn man erzählt und dann manche dann sagen, ja, das interpretiert jetzt derjenige als rassistisch, aber eigentlich war es ja gar nicht rassistisch gemeint. Ja, oder nehmen wir mal so diese Frage, woher kommst du? Wenn jemand dann sagt, ja, das ist eigentlich, ist die nicht in Ordnung, die Frage, ja, ich möchte es ja nur wissen, das ist ja nur ein Interesse von mir. Und eigentlich so dieser Lernprozess ein Stück weit in manchen Situationen, das auch wahrzunehmen, dass jemand als ein Vorurteil empfinden kann. Ich habe zum Beispiel wirklich eine sehr gute Freundin von mir, zwar ganz am Anfang, und dann ist ihr dieser Satz, ich sag's mal, rausgerutscht, weil ich den für gar nicht so dramatisch gehalten habe, du kannst ja einen Samba-Kurs machen. Und ich habe den nicht als dramatisch empfunden, diesen Satz. Und wir haben dann drüber gesprochen. Und also nachdem sie weg war, nicht in dem Moment, sondern nachdem dann die Freundin wieder weg war und Renata hat sich wirklich geärgert und mir ist auch klar, warum. Also umgekehrt, wenn angenommen, ich würde in Brasilien leben und bin Lehrer oder Musiker und es wird dann gesagt, okay, du bist der Deutscher, kannst du eigentlich Würstchen verkaufen. Ja, die werden gern gegessen in Brasilien. Und eigentlich ist es natürlich, es ist ein absolutes Klischee und ein Vorteil und eigentlich ein nicht Anerkennen des Menschen, sondern diese Brille, auch bei Renata, wo dann ganz oft eben sie nicht der Mensch oder die Psychologin, sondern in erster Linie Brasilianerin ist. Und also es hat eigentlich immer Renata sehr geholfen, wenn überhaupt so eine Empathie auch von meiner Seite da war. Und da gab es schon auch Situationen, wo ich mich manchmal bemüht habe, ich sag mal so, über der Sache zu stehen, auch die andere Seite zu sehen, manchmal sogar auch das verteidigt habe, wo ich gesagt habe, du Renata, das war gerade gar nicht rassistisch gemeint oder gar nicht als Vorurteil gemeint und eigentlich sie von mir dann erwartet hätte in dieser Situation, dass ich auch ihr gegenüber ganz klar sage, nee, ja, ich kann das nachempfinden, dass du das so verstanden hast.
Aber das heißt, du musstest auch erstmal lernen, dass das tatsächlich rassistisch ist. Also du hast das einfach so auch nicht wahrgenommen.
Also es ist tatsächlich so eine Sichtweise oder eine Empathie, glaube ich, die man bei so kleinen Situationen erst nachempfinden kann, eben wenn man hautnah mit dabei ist, sich mit dem auseinandersetzt, das erlebt und irgendwo auch sagen muss, ja, das ist so und da spielt es auch jetzt keine Rolle, ob derjenige, der es gemacht hat, jetzt bewusst rassistisch ist oder nicht, sondern manchmal ist es ja tatsächlich auch eine Erlebenssache und da muss ich es jemand auch zugestehen können, dass jemand das als ein Vorurteil erlebt und erfährt. Und das heißt ja nicht immer umgekehrt gleich, dass derjenige, der es macht, offen rassistisch oder vorurteilsbehaftet ist.
Du hast also manchmal auch versucht, sozusagen die andere Perspektive einzunehmen. Und ich erinnere mich noch gut, also ich habe da wahnsinnig viel gelernt von meinem Mann, von Paul, weil in so einer Situation, wo dann jemand kam, das war dann der Hausmeister zum Beispiel, der hat ihn auch immer geduzt, der hat immer Paul zu ihm gesagt, ja. Bei mir hat sich schon, der Hals ist angeschwollen, weil das hat er zu keinem anderen in dem Haus gesagt. Also da wurde immer mit Herr und Frau und so weiter. Und er war Paul. Und dann hat Paul einfach ihn gelacht, ihm auf die Schulter geklopft und ihn auch mit Vornamen genannt. Und das Witzige war, dass die dann echt sich mehr oder weniger angefreundet haben, ja. Aber ja, also das waren ganz, ganz interessanter Umgang mit sowas und hat ihn dadurch auch dann in Gesprächen ihm klar gemacht, dass er komplett auf dem Holzweg ist. Ja.
Mhm. Aber da musst du auch wirklich so ein Selbstbewusstsein und so eine Stärke haben, um das tatsächlich so machen zu können. Also ich, meine Mama ist Polin und ich habe das auch eben so als praktisch als Kind so ein polnisch-deutsches Ehepaar miterlebt und habe das schon auch so gesehen, dass es da viele Schwierigkeiten gibt und dass meine Mutter da sehr zu hadern hatte daran und sich sehr daran gestört hat. Ich hatte das Glück, dass es für mich nicht so war. Also die haben da ziemlich viel trotz allem abgeschirmt oder praktisch wir sind nicht ins Kreuzfeuer gekommen. Und für mich sind solche Familien, solche Beziehungen immer einfach was total Schönes. Als etwas, wo sich eben, wo zwei Kulturen zusammenkommen, zwei Sprachen, wo man irgendwie einfach plötzlich viel mehr Möglichkeiten hat als nur in dieser einen. Das ist so das, was ich mitnehme. Seht ihr das auch als so eine Bereicherung und in welchen Fällen? Gibt es da Beispiele?
Ja, ja, wir sehen, ich sage immer, es ist eine Bereicherung und es ist immer eine Herausforderung. Als ich überlegt habe von uns, ist es immer diese Idee, man denkt zum Beispiel, wenn man kommt von demselben Land, egal welches Land, selbe Land, man nimmt viel Sachen selbstverständlich. Und wenn man hat einfach ein Binationalpaar, es gibt Sachen, die nicht selbstverständlich sind und man muss das erklären und bearbeiten. So, es ist etwas, es ist eine tägliche Bearbeiten, gegenseitig reden, gegenseitig erklären, die Gefühle austauschen. Und das habe ich heute Glück, dass der Jochen auch von Persönlichkeit auch so ist. So, wir reden viel darüber, dass diese Empathie auch mit dem anderen. So, vielleicht, wenn wir wurden einfach, ich würde auch Deutscher sein oder Jochen würde Brasilianer sein, vielleicht diese Bewegung würde nicht kommen. Wir würden nicht immer diese Bewegung haben, die andere, dass die andere sollte auch verstehen, was sie fühlen. Und ich finde, das ist interessant, dass auch, weil wir als Paar, wir reden Portugiesisch. Und dann es ist auch toll, weil der Jochen kommt zu meiner Sprache hier. Und das ist in Deutschland, wir haben unsere kleine Insel, dass wir Portugiesisch reden und auch die Gefühle austauschen. Und da kann ich viel erklären, was ich fühle. Und er kann auch miterleben. Und ich glaube nicht, dass würde ich das haben, wenn es ist von demselben Land. Und natürlich auch die Kultur selbst auch. Ich bin begeistert von auch die Ritualen in Deutschland. Weihnachten hier ist ganz anderes in Brasilien, sowieso wegen dem Wetter. Ich erlebe das ganz toll. Ich bin eine Begeisterte von Weihnachten und Adventszeit. Und unsere Kinder sowieso. Unsere Kinder denken, das ist normal, Deutsch-Brasilianer und auch ganz normal, die Situation, dass sie gehen nach Brasilien, dass sie erleben auch Urlaub in Brasilien jedes Jahr, dass sie können am Strand gehen. Das ist etwas, das unsere Kinder finden, das auch selbstverständlich, auch in zwei Kulturen zu kommen.
Also es ist wirklich einfach nochmal eine andere Sichtweise. Ja, wie du das vorher auch gesagt hast, eigentlich als eine Bereicherung, die irgendwo natürlich auch die Augen öffnet auf manche eingefahrene Interpretationsmuster, wie man die Welt auch sieht. Umgekehrt auch, Renate hat gerade vorher auch gesagt, natürlich, sie hat auch mittlerweile einen anderen Blick auch wieder auf ihre eigene Kultur. Wie gesagt, sie kommt eher doch aus einem elitären Brasilien, was dann doch eher auch weiß und gehoben ist und wo man bestimmte Sachen als normal wahrnimmt, weil man in dieser Kultur aufwächst. Und es gibt, finde ich, bei binationalen Paaren oder interkulturellen Paaren immer einfach die Möglichkeit, den Blickwinkel, den Horizont auch zu erweitern und eine andere Perspektive einzunehmen.
Ihr redet ja Portugiesisch zu Hause, aber Jochen, kannst du dich wirklich Portugiesisch? Also man sagt ja immer, man kann sich nur in dieser Muttersprache total ausdrücken. Kannst du das auf Portugiesisch?
So? Die Gefühle, ne? Dass die Mama einem sagt, ich hab dich lieb, ich liebe dich, mein Kind. Kannst du das irgendwie weitergeben?
Oder dieses Schwäbische, gell?
Also es ist ja muss ja wirklich diesen Hintergrund haben. Also ich bin Schwabe. Und schon so, dass ich bis zu meinem 20. Lebensjahr, also ich komme eben, war in der Schule in Horb am Neckar und dort am Gymnasium, da spricht man nicht Deutsch, sondern Schwäbisch. Tatsächlich so ein bisschen anders an den Schulen hier im Umkreis, wo schon manche Dialektsprecher gibt, aber eigentlich die Unterrichtssprache Hochdeutsch und mir hat damals Schwäbisch geschwätzt. Und bis ich 20 war, tatsächlich war so diese Identität mit Hochdeutsch und meiner Stimme, das hat auch nicht zusammengepasst. Und dann ist es bei dem Schwäbischen natürlich so, dass Gefühle ausdrücken im Schwäbischen ist schwierig. Also sowohl jetzt, wenn ich an meine Freundschaften eigentlich zurückdenke, also ich habe sehr intensive Freundschaften gehabt, immer sehr enge Freundschaften, auch mit Musik, wo uns sehr viel wirklich verbunden hat. Aber ganz ehrlich, so diese, also ganz tiefen Gefühlsthemen, das war einfach dann doch nicht der Kern der Themen, auch von meinen Geschwistern. Ich habe ein ganz enges Verhältnis mit meinen Geschwistern. Und witzigerweise hat das Schwäbische durchgeschlagen, dass man die Gefühle eigentlich gar nicht so breit getreten hat. Und eigentlich eher umgekehrt, also hört sich komisch an, mir fällt es einfacher, manche Sachen auf Portugiesisch zu sagen als auf Deutsch. Also eigentlich muss ich es umgekehrt sagen, ja, ich kann mich in Portugiesisch eher intensiver ausdrücken.
Auch wenn du fluchst oder dich streitest oder argumentieren musst für deine Seite?
Ich glaube tatsächlich, es hängt ein bisschen dran, sobald praktisch ein Gespräch eher auf eine rationale Ebene kommt, dann wird es mir einfacher fallen, ins Deutsche zu gehen. Und ich glaube, so diese emotionale Ebene, da fällt es mir einfacher, im Portugiesischen zu sein.
Sophie, wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich meine, du hast ja gesagt, deine Mutter ist Polin, dein Vater ist Deutscher. Was ist jetzt deine Sprache, mit der du dich ausdrückst? Polnisch oder Deutsch?
Also meine rationale Sprache ist auf jeden Fall auch Deutsch inzwischen. Ich habe die einfach viel mehr benutzt als Polnisch. Aber in den Anfangsjahren, bevor man zur Schule gegangen ist und ich dann eben mit Freundinnen, die nach Hause gekommen sind, eben auch Deutsch gesprochen habe oder Hausaufgaben gemacht habe, war es auf jeden Fall schon auch Polnisch stärker. Und es ist auch so, dass wenn wir nach Hause gehen, dass man andere Dinge auch auf jeden Fall dann doch noch auf Polnisch immer ausdrückt. Also eben gerade so ein bisschen, die dem Herzen näher sind vielleicht.
Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, das Schwäbisch ist ja nicht herzlos. Es gibt ja so wunderbare Wörter wie gell.
Ja. Also nur so als Anekdote natürlich. Ich ziehe der Renata immer ein bisschen auf und sage, eigentlich ist das Portugiesisch ja ein schwäbisches Latein. Weil die Sueben, der Volksstamm, sind eben nach Portugal gegangen. Und darum so diese Esch-Laute, die kommen eigentlich aus dem Schwäbischen. Also eigentlich ist es ein schwäbisches Latein, Portugiesisch.
Das finde ich jetzt einen guten Kompromiss irgendwie, eine gute Einigung. Aber ich sehe gerade, wenn wir so reden, Sprache ist natürlich ganz arg wichtig. Eine gemeinsame Sprache in der Beziehung zu finden ist total wichtig. Übrigens auch bei deutsch-deutschen Beziehungen, da finden manche auch nicht unbedingt eine gemeinsame Sprache. Aber bei euch ist ja noch ganz besonders auch die Musik das verbindende Element. Gibt es denn so ein Lied, das euch besonders verbindet, was ihr gemeinsam gesungen und gespielt habt?
Ja, es gibt ein paar Lieder, ne?
Wir machen schon echt viel Musik. Durch das, dass ich Musiklehrer bin, so ist eigentlich schon, dass es das Normale, dass man mal die Gitarre nimmt oder das Klavier auch nimmt und singt zusammen. Und ich habe es vorher auch gesagt, also einerseits natürlich die brasilianische Musik, unheimlich viel, und aber auch in anderen Bereichen. Ja. Also wenn ihr wollt, können wir was singen.
Ja, sehr gerne.
Ja. Okay. So, wir nehmen. Dann muss ich mal gucken. Also auch ein ganz romantisches Lied. Das heißt, ich weiß, dass ich dich lieben werde. Eu sei que vou te amar. Und in Brasilien, da sind tatsächlich manche Texte eigentlich fast so bekannt wie die Komponisten. Also ein Komponist, der ist ganz bekannt, das ist Tom Jobim, von dem ist das Lied. Wenn man in Rio ankommt, kommt man am Flughafen Tom Jobim an. Da heißt der Flughafen nach ihm, wie wenn jetzt bei uns der Flughafen Herbert Grönemeyer Flughafen heißen würde. Hey, mal gucken, ich hoffe, man hört so ein kleines bisschen was. Wir sind nicht unten am Klavier, sondern hier am Digitalpiano. Eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar em toda esse dia, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar o que esta ausência tua me causou.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a esperar te viver ao lado teu por toda minha vida.
Oh, ist das schön. Mir kommen gleich die Tränen.
Ja. Genau, also verbindet uns eigentlich auch so ein bisschen mit, ist so die zweite Strophe, die, also ich weiß, ich werde dich lieben, mein ganzes Leben werde ich dich lieben. Und die zweite Strophe ist halt so ein Tick eben auch dieser Saudade, der Sehnsucht der brasilianischen. Ich weiß, ich werde weinen, immer wenn du nicht da bist. Und was natürlich so diese erste Zeit, diese Fernbeziehung, dann doch auch öfter so war.
Ja, und wir haben das in unserer Hochzeit gesungen.
Ja, genau.
Ah, oh, wunderschön. Wow, ich glaube, es ist ein Podcast über die Liebe und gar nicht über binationale Ehen.
Ja, Liebe ohne Grenze. Aber es ist so. Und ich glaube auch, dass wir, ich sage immer, wir haben immer unsere Liebe und unser Verliebtsein, aber es ist wirklich so, dass es jeden Tag, es ist wirklich jeden Tag, jede Kleinigkeit, und das macht uns eigentlich, ich glaube, unsere Beziehung besonders.
Das hört sich an, als würde bei euch der Honeymoon einfach die ganze Zeit weitergehen.
Genau.
Aber,
also muss natürlich sagen, ist ja wie bei so einer Demo-Version, dann sieht es natürlich im Alltag auch mal anders aus, und da ist doch dann die, auch das ist die binationale Seite, dass da Renata sehr temperamentvoll ist.
Ja.
Und während, wie gesagt, bei meinen Eltern kann ich mich kaum daran erinnern, dass wir als Kinder in irgendeiner Art mal, wenn es Auseinandersetzungen gab, ist eher so, dass man das entweder in sich reinfrisst als Schwabe, oder zumindest bei meinen Eltern war das so nicht, dass da nicht offen ein lautes Wort oder so fiel. Und da ist eigentlich schon auch in dem Bezug irgendwie, habe ich tatsächlich viel gelernt. Bei der Renata, der ist dann doch sehr impulsiv auch.
Ja.
Aber das gehört auch mit dazu. Also ich glaube tatsächlich, jeder, der eine Beziehung hat, eine Beziehung ist ja nicht nur Honeymoon, sondern eine Beziehung ist, finde ich, eine ständige Arbeit und eine Bereitschaft daran, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und sag ich mal, eine Auseinandersetzung ist ja auch eine Wertschätzung, dass man sagt, du bist es mir wert, dass wir zusammen eine Beziehung bauen.
Ich meine, ihr habt es unheimlich gut geschafft, aufeinander zuzugehen und vielleicht auch den anderen einfach mal so sein lassen zu können, wie er ist. Es gibt ja sehr viele binationale Paare, etwa 1,5 Millionen. Und das heißt, ein oder beide Partner kommen aus dem Ausland. Und die Zahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren sogar verdoppelt. Und man muss sagen, viele schaffen es leider nicht so gut wie ihr. Also die Scheidungsrate ist anscheinend wohl nach unseren Recherchen, ne, Sophie, relativ hoch. Also auf jeden Fall
höher als bei Deutschen.
Genau.
Das heißt, es knallt doch schon häufig. Du hast jetzt einen Unterschied genannt, dieses, dass man sich nicht streitet, beziehungsweise dass man sich streitet. Gibt es noch andere Punkte, wo ihr sagt, da reiben die zwei unterschiedlichen Vorstellungen, die zwei unterschiedlichen Kulturen aneinander, wo es bei euch einfach mal so richtig knallt?
Ja, ich finde, ich bin ziemlich kreativ, aber chaotisch. Und der Jochen ist überhaupt nicht so, dass er ist schon strukturiert. Und ich glaube schon, dass es kommen verschiedene Ideen, oder ich mache Verbindung, oder ich denke, ja, aber wir können dahin gehen und etwas anderes machen. Und ich rede auch sehr viel und ich anrufe oft und ich will auch erklären und ich will zum Beispiel mehrmals sagen, was ich machen oder was wir machen sollen. Und der Jochen braucht einen Satz. Ich glaube, für ihn ist es okay. Er nimmt es okay. Und wir finden andere Wege, zum Beispiel, ich schreibe eine WhatsApp-Nachricht, ich rufe nicht an.
Also ich denke tatsächlich auch das, was du vorher gesagt hast mit den binationalen Paaren, was schon immer als eine Belastung dabei ist. Also jemand hat seine Kultur, seine Heimat aufgegeben. Da ist immer natürlich irgendwo auch, das ist ein Riesenschritt, der so im Hintergrund da ist, der auch im Hintergrund über diese Beziehung natürlich auch da ist. Da hat jemand der beiden, einer der beiden hat das aufgegeben. Da hängt ja die eigene Geschichte dran, da hängt die Identität dran, da hängt das Berufliche dran, da hängt dran, dass Renata in Brasilien eine praktizierende Psychologin war oder Psychotherapeutin und dass sie hier nach Deutschland kam und dann erstmal der Abschluss so nicht anerkannt wurde. Und das sind natürlich alles irgendwo auch Sachen, die, sag ich mal, als belastende Faktoren in der Beziehung da sind,
ja,
die man irgendwo als Partner, also mit auffängt. Also von dem her, ich kann mir schon so ein Stück weit jetzt weniger nur diese interkulturelle Seite, die vielleicht jetzt so bei der großen Scheidungsrate einfach ein Grund auch ist, sondern tatsächlich auch natürlich innerhalb der Beziehung.
Diese Frustration auch. Es ist auch so, natürlich, der Jochen ab und zu, es ist auch ein Last für ihn, weil er ist die Familie, die ich nicht hier habe, jeden Tag. Es ist auch nicht die Freundenkreis, die ich hatte auch von den langen Jahren in Brasilien. Es ist auch die Beruf, die nicht so gelaufen ist, wie ich gedacht habe. Das ist schon ein ziemlich großes Gewicht. Und
da kompensiert vieles andere. Ja. Aber es ist tatsächlich, da muss man, finde ich, schon fair sein. Ja, dieses...
Und dann machen wir einfach...
Was kritische Stimmen manchmal sagen, ja, wenn Multikulti zelebriert wird, das ist schon natürlich eine Seite, finde ich, die unheimlich bereichernd ist. Also auch kann mich auch daran erinnern, in der Zeit, als Renata kam, war sie in Freiburg gibt es eine Sprachschule, das Spracheninstitut, und wir hatten wirklich interkulturelle Freundschaften. Das war so toll und so schön, ja, und so bereichernd. Ja. Und das ist natürlich eine Seite. Aber es gibt tatsächlich auch diese... sag ich mal, ganz konkrete, handfeste Seite, wo es Schwierigkeiten im Alltag gibt, die man meistern muss.
Ja. Also ich finde, ihr trefft da den Pudelskern, weil genau das war schon auch der Knackpunkt, wo leben wir. Also wir haben uns nicht so entscheiden können, wie ihr das jetzt gemacht habt. Also dass du jetzt, Renata, gesagt hast, okay, ich komme nach Deutschland. Also Paul hat hier studiert und da, solange er studiert hat, war eigentlich alles klar. Wir sind beide hier und studieren beide. Aber nachdem das Studium vorbei war, wurde es schwierig, weil, und da ist genau der Punkt, was du sagst, der andere muss viel auch auf sich nehmen. Also Paul hat oft zu mir gesagt, eigentlich bin ich hier Deutscher zweiter Klasse.
Ja.
Ja.
Und sich so richtig wohlfühlen und die Anerkennung bekommen. Und auch im Studium hatte er es nicht einfach, aufgrund seiner Hautfarbe. Das war schon auch manchmal einfach belastend. Also da sprecht ihr mir wirklich aus der Seele. Und wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir dann uns nicht so richtig entscheiden konnten. Also dann waren wir in Kamerun, dann waren wir wieder in Deutschland, dann waren wir wieder in Kamerun. Also das war tatsächlich so ein bisschen ein Problem, ja.
Aber wenn man eben in so eine Beziehung so viel dann rein investiert und wenn es dann eben, wenn man dann diese einzelnen Auseinandersetzungen hat und darüber diskutieren muss oder wenn eben die Beziehung so viel mehr auch tragen muss, dieses ich komme für dich hierher, ich gebe mein Leben für dich auf und der andere muss das so auffangen, dann macht das letztlich vielleicht eine Beziehung auch resilienter, also auf die lange Sicht, wenn man es dann geschafft hat, weil man so viel da rein investiert hat. Und vielleicht schaue ich da jetzt einfach mal so ein bisschen nach vorne und frage euch, wie seht ihr euch denn in 20 Jahren?
Das weiß ich nicht. Ich überlege schon, ein Haus in Brasilien auch zu haben. Einer hier und einer in Brasilien. Aber da werden wir Urlaub, wenn wir pensioniert sind. Da können wir 6 Monate überlegen, wenn das geht. Aber wissen wir noch nicht. Ich glaube, zurzeit, wir haben unser Haus und unser Haus ist unser Heim. Das ist ganz uns wichtig. Und es war auch so, diese Entscheidung, dass wir müssen in Deutschland bleiben. Der Jochen ist Beamter. Er konnte vielleicht doch in Brasilien ein paar Jahre wohnen, aber es war... Aber ich wollte nicht nur in Brasilien, ich wollte in Rio wohnen. Und dann war ich wirklich hier in Freiburg verbunden. Und das war auch so, dass ich konnte viel diese Auseinandersetzung üben. Viel überlegen, was ist auch toll, auch für mich in Deutschland. Wie erlebe ich auch die Sicherheit mit unseren Kindern? Dass, es ist auch so, das muss ich auch sagen, wenn ich gehe nach Rio und wir sind jedes Jahr nach Rio gegangen. Das ist so unsere... Sommerurlaub, es ist im Winter in Rio de Janeiro. Und immer wenn wir sind da, ich bin die, die habe total Angst für die Kinder. Die Kinder dürfen kein Deutsch reden, bitte rede nicht. Ich muss immer aufpassen. Ich habe wirklich, Rio ist ein wunderschönes Staat, aber es ist auch gefährlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder gehen in die Schule mit dem Fahrrad zum Beispiel. So, das muss man auch überlegen. Es gibt viele Privatschulen zum Beispiel. Es ist auch nicht so, dass jede gehen in die gleiche Schule. Und das macht Rio ein bisschen für mich auch fremd zurzeit. Ich sage immer zu meiner brasilianischen Freundin, du, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so in Rio verbunden wie immer. Ich bin auch nicht in Deutschland. Ich bin ungefähr in der Mitte der Atlantik. Da stehe ich.
Kurze Nachfrage. Die Kinder sollen nicht Deutsch sprechen aus Angst, dass sie vielleicht entführt werden könnten, weil man sie als Europäer identifiziert? Oder warum nicht Deutsch sprechen?
Ja,
das stimmt. Ja, ja, genau. Ja, 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 das ist. Wir waren einmal zusammen in die Anfang und dann hat der Jochen gesagt, ja, keine Sorge, du bist mit mir. Ich sage, genau, weil ich mit dir bin, dass ich jetzt Angst habe, laufe in der Straße. Da kommt der Gringo, mein Gott.
Also kann man sagen, oder was meint ihr, in 20 Jahren seht ihr euch dann eher unter dem Kirschbaum oder unter der Palme?
Also ein Bein ist natürlich immer noch in Brasilien. Ja, ihre Mutter ist in Brasilien, auch solange Familie da ist. Und auch das ist ja auch so der Punkt. Wenn ich mir jetzt umgekehrt vorstelle, ich würde in Brasilien leben und dann hat man Familie, Renatas Mutter ist 88, Da ist immer auch die gesundheitliche Frage, wie lange geht es? Und wenn dann die Familie wegbricht, also man nimmt irgendwo ja so diesen Status quo, ich komme dann zurück und meine Familie oder Geschwister sind noch da. Und irgendwann ist tatsächlich so diese Identität von einem selber, die sagt, ich bin noch Brasilianer und ja, dass dieser Teil von ihr auch in 20 Jahren, dass wir den irgendwo noch leben können. Und ich sage jetzt mal so, ob wir das so, wie Renata das sagt, umsetzen können, dass man dann sagt, man ist mal hier, man ist mal da, weiß ich noch nicht. Aber dass wir auf jeden Fall diese brasilianische Seite, dass die jetzt nicht verloren geht. Also was man manchmal ja auch dann, wenn jemand nach Deutschland kommt und manche dann sagen mit Doppelpass oder die bei der Frage, ja, du musst dich jetzt ja entscheiden, entweder du bist hier oder nicht hier. Das finde ich schon in der ganz konkreten Situation, also jemanden dann abzusprechen, wenn man jetzt bei der Renata sagen würde, du müsstest, also sie ist im Moment Brasilianerin ohne deutschen Pass mit eben unbefristeter Aufenthalt. Aber wenn man entscheiden müsste, du musst deinen brasilianischen Pass hergeben, du bist doch jetzt 20 Jahre hier in Deutschland und jetzt triff mal die Entscheidung, das finde ich schon eine Entscheidung, die man eigentlich jemand so nicht abverlangen kann.
Wir werden auf jeden Fall brasilianische Musik machen. In 20
Jahren. Spielt ihr uns dann nochmal ein Lied?
Genau.
Ja. Das wird toll zum Abschluss.
Ah, okay. Oder so mal Samba machen oder?
Ja.
Tio oder Alvaro?
Tio oder Alvaro, ne? Sei fazer com violão?
Wir können auch.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Talba de tiro ao árvore, não tem mais onde furar.
Não tem mais de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que é. Tábua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar.
Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estrequenina, que fecheira de baiano. Teu olhar mata mais que o topelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver.
Vielen Dank.
Vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden.
Tschüss.
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 Und danke auch fürs Zuhören. Den Podcast kann man in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Dort könnt ihr uns auch abonnieren. Ein kleiner Hinweis, in 2 Wochen geht es noch einmal um die Liebe, dabei um Schwierigkeiten darin, überhaupt in einem Land zusammenzuleben. Und genau, ihr könnt uns auch natürlich weiter empfehlen. Ich heiße Sophie Rebmann.
Und ich, Susanne Babila. Tschüss.
Tschüss.